Zuerst möchte ich euch allen auch ein herzliches Guten Morgen zurufen. Wir sind, wie noch gesehen, wieder zurück aus den Ferien. Die gehen immer schnell vorbei und doch täuscht es mich, sei schon länger nicht mehr da gewesen. Umso mehr freue ich mich, wieder eure Gesichter zu sehen, wieder in eurer Mitte zu sein. Und das Thema für heute Morgen, das ist sehr eigentlich spontan entstanden. Ihr seht es da vorne. Es heißt Ehe für alle. Was meint der Erfinder dazu? Wie komme ich zu diesem Thema? Oder warum dieses Thema? Ab diesem Monat, das heißt ab dem 1. Oktober, gilt in Deutschland nicht mehr oder nicht nur mehr wie seit Adam und Eva, nämlich dass eine Ehe zwischen Mann und Frau besteht. Seit dem 1. Oktober, jetzt in diesem Monat, gilt in Deutschland Ehe für alle. So nennt sich das. Was heißt das? Ich glaube, ihr wisst es alle schon. Und sonst seht ihr es hier auf dem Bild. Ehe für alle heißt, man kann jetzt, können zwei Männer einander heiraten oder es können zwei Frauen einander heiraten. Alles auf der gleichen Ebene. Oder es können auch Mann und Frau einander heiraten. Ehe für alle. In der Schweiz gibt es seit 3 Jahren eine ähnliche Initiative, die im Parlament hängig ist. Beobachter sagen, in 3 Jahren ungefähr wird es soweit sein. Wahrscheinlich gibt es dann eine Volksabstimmung hier in der Schweiz, ob wir das auch einführen wollen. Ehe für alle. Umfragewerte, Moment, 70%. Soweit das überhaupt stimmt in der Bevölkerung, werden dem zustimmen. Und in Deutschland hieß der Slogan nach diesem Entscheid im Deutschen Bundestag, einige haben das vielleicht auch mitverfolgt, es war so eine Nacht- und Nebelaktion, dieser Entscheid, Ehe für alle. Und dann hieß es eben, Ehe für alle, unser Land ist heute freier, toleranter und moderner geworden. Das tönt ja gut. Aber diese schnellen Veränderungen in diesem Bereich, die lösen auch Verunsicherungen aus. Wir müssen mal überlegen, vor allem auch für die nachfolgende Generation. Die Frage stellt sich, an was kann und soll man sich dann überhaupt noch orientieren, was das Zusammenleben von Mann und Frau betrifft, wenn ja alles möglich ist, wenn alles erlaubt ist, wenn wir noch freier geworden sind, wenn wir tolerant, noch toleranter geworden sind, wenn wir noch moderner geworden sind. Und zudem gibt es heute auch noch einen ganz neuen Trend und dieser Trend heißt sich selber heiraten. Das ist der neueste Schrei. Sich selbst heiraten. Das findet vor allem unter jungen Frauen Anklang und diese Selbstheirat wird zelebriert, richtig zelebriert, wie die ursprüngliche Form vom Heiraten, mit Brautkleid, mit Gästen, mit einer Hochzeitstorte, nur mit dem Unterschied, es hat dann nicht mehr 2 Personen drauf, eben, sondern nur noch eine, sich selbst heiraten. Und es gibt dazu auch ein Treuegelöbnis. Ich möchte euch das vorlesen, wie es ein Treuegelöbnis bei einer Selbstheirat aussieht oder wie sich das anhört. Ich zitiere. Da wird zum Beispiel gesagt, vor dem Traualtar, ich gelobe, mein selbstbestimmtes Leben zu genießen und mich auf eine lebenslange Beziehung mit meinem wunderschönen Selbst einzulassen. Das heißt, man feiert hier Sologamie statt Monogamie. Und die Stars im Bereich vom Film und der Unterhaltungsindustrie, die machen das auch ganz praktisch vor, wie das geht. Aber ihr müsst keine Angst haben, ich werde heute Morgen keine politische Predigt halten. Ich werde auch ganz bewusst nicht gegen gewisse Entwicklungen reden, sondern ich möchte heute Morgen gerne auf das Thema eingehen. Und da gibt es genügend Stoff von der Heiligen Schrift her. Was sagt der Erfinder der Ehe über die Ehe? Ich finde das großartig. Gott ist ja der Erfinder der Ehe, unser Schöpfer. Und nicht die Regenbogenbewegung oder irgendeine politische Partei. Sondern der Gott, der uns Menschen erdacht hat. Der Gott, der uns Menschen geschaffen hat, der hat gleich nach der Erschaffung von uns Menschen auch die Ehe gestiftet. Ich habe gestern Nachmittag die Predigt noch fertiggestellt. Ich war so ganz drin vertieft und dann bin ich plötzlich erschrocken, weil ich gemerkt habe, das gibt ja Stoff für 3 Predigten. Ich habe zwei Drittel gestrichen für heute Morgen. Also es gibt genügend Stoff. Und deshalb will ich gar nicht gegen gewisse Entwicklungen reden, sondern gerne auf dieses Thema eingehen. Was sagt der Erfinder über die Ehe? Und dazu möchte ich immer wieder auch ein paar humoristische Aspekte einfließen lassen, indem ich Martin Luther zitiere, was er zur Ehe gesagt hat. Sehr deftiges, aber auch sehr drolliges. Aber zuerst möchte ich 2 markante Aussagen aus Gottes Wort an den Anfang stellen. Die erste markante Aussage, die finden wir bereits eben im Schöpfungsprotokoll. Ihr seht sie schon vorne auf der Leinwand, wo also beschrieben wird, wie Gott uns Menschen erschaffen hat. Da hat Gott gleich auch sein Konzept formuliert von der Ehe. Was er zur Ehe sagt, eine Betriebsanleitung gegeben für die Ehe. Die erste Stelle aus 1. Mose 2, Vers 24. Übrigens, diese Stelle wurde von Jesus im Neuen Testament nochmals bestätigt, im Matthäus 19 und dann später vom Apostel Paulus im Epheserbrief auch nochmals bestätigt. Also das zieht sich wie ein roter Faden durchs Alte und durchs Neue Testament hindurch. Und achtet euch jetzt, wenn ich das vorlese oder wenn ihr mitlest, auf jedes Wort. Ich denke, die Bedeutung von jedem Wort ist stärker, mehr denn je. Wenn es hier heißt, ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Frau anhangen. Und sie, das heißt Mann und Frau, sie werden sein ein Fleisch. Das ist die erste markante Stelle. Und jetzt lese ich gleich auch noch die zweite Stelle aus Sprüche 19, Vers 14. Und auf diese Stelle werde ich dann vor allem eingehen. Das andere muss ich leider streichen. Die Stelle, wo es hier heißt, ihr seht es auch vorne, Haus und Habe vererben die Eltern, aber eine verständige Ehefrau, da sind die Eltern komplett überfordert. Das können auch die besten Eltern nicht organisieren und auch nicht verkuppeln und was da alles für Möglichkeiten gibt. Lese es noch einmal, Haus und Habe vererben die Eltern, aber eine verständige Ehefrau ist ein Geschenk vom Herrn. So, wie ich versprochen habe, bevor ich jetzt auf eine dieser beiden Stellen eingehe, möchte ich Martin Luther zitieren. Wir sind ja immer noch im Lutherjahr und es soll auch eine schöne Einstimmung sein, dass er alle kommt am Dienstagabend, was ihr hört, was die Teilnehmer der Lutherreise zu berichten haben. Martin Luther war ja ursprünglich Mönch. Und dann hat er doch geheiratet. Noch ein halbes Jahr, bevor er geheiratet hat, hat er verlauten lassen, dass er nie heiraten würde. Nach einem halben Jahr war er dann doch verheiratet, und zwar mit der Katharina von Bora. Und er hat trotzdem geheiratet, obwohl er kurz vorher noch den Verdacht gegenüber dieser Katharina geäußert hat, sie wäre eine stolze und eine hochmütige Frau. Ja, was ist da passiert? Er hat sie dann trotzdem geheiratet. Martin Luther wollte ursprünglich Katharina verkuppeln mit einem anderen Mann. Sie war nämlich noch die letzte Nonne, die übrig geblieben ist, die geflohen ist als Nonne aus dem Frauenkloster Nimbrecht. Die anderen waren schon alle verheiratet. Nur noch Katharina blieb in Wittenberg übrig. Und Luther dachte, die Arme, die will ich verkuppeln mit dem Rektor, damaligen Rektor der Universität in Wittenberg, mit Dr. Glatz. Das hat er arrangiert. Aber Katharina, die bockte. Die ließ den Verehrer abblitzen. Und auf die Frage von einem Freund von Luther, ob sie denn nie heiraten wolle, verplappert sich die süße Katharina und sagt, ich zitiere wörtlich, euch oder den Dr. Luther würde ich nehmen, aber niemals den Dr. Glatz. Und dann war es passiert. Dann heirateten sie, zuerst heimlich, wer die Daten möchte, es war der 15. Juni 1525 und später haben sie dann auch noch öffentlich geheiratet. Und jetzt die Frage, warum eine heimliche Heirat? Ich zitiere Luther wörtlich, er sagt dazu selber, wenn ich nicht in aller Heimlichkeit die Heirat vollzogen hätte, hätte mich jeder davon abgehalten. Nur nicht die, sondern eine andere. So hätten die besten Freunde geraten. Und das wollte er umgehen. Deshalb zuerst heimliche Heirat und dann war es ja schon passiert, als er es öffentlich machte. Und jetzt kommt der große Moment, wo diese Katharina von Bore als frisch verheiratete Frau erstmals die Junggesellenwege im Schwarzen Kloster in Wittenberg betritt, wo Luther zusammen mit einem anderen Freund bis zur Hochzeit hauste. Ich zitiere jetzt im Originalton der frisch verheirateten Ehefrau der Katharina. Sie sagt, die Schlafkammer des Herrn Doktor stank wie eine Hundehütte. Das Bettstroh war seit einem Jahr nicht mehr erneuert worden und faulte vor sich hin. Und der verlegene Ehemann fand keine andere Ausrede als folgende. Er sagte, ich arbeitete mich jeden Tag so ab und fiel also ins Bett und wusste darum um nichts. Ihr lieben Ehefrauen, kennt ihr solche männlichen Ausreden? Ich habe so viel zu tun, ich weiß von nichts. Das ist eine typisch doch männliche Ausrede. Aber jetzt zurück zu einer dieser markanten Bibelstelle, vielleicht ein andermal, dann die zweite. Aber heute nur eine möchte ich darauf eingehen. Und darin sehen wir unter anderem, Gottes Plan für die Ehe ist eine Dreiecksbeziehung, könnten wir sagen. Gottes Plan für die Ehe, so hat Gott die Ehe gedacht, ist eine Dreiecksbeziehung. Ich lese nochmals aus Sprüche 19, Vers 14. Haus und Habe vererben die Eltern, aber eine verständige Ehefrau ist ein Geschenk vom Herrn. Das heißt, Gott hat uns Menschen erschaffen für Beziehung. Das hat Martin Luther richtig erkannt, dass das Mönchstum damals keine göttliche Schöpfungsordnung ist und oft auch mit viel Not verbunden war. Gott hat uns geschaffen für Beziehung und Gott kennt auch die entsprechenden Sehnsüchte, die wir dazu haben. Das möchte ich vor allem jüngeren Menschen sagen. Gott kennt die Sehnsüchte. Und darum ist eine Ehe zwischen Mann und Frau ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Ihr seht es auch dargestellt hier mit diesem Geschenkpaket. Haus und Habe vererben die Eltern, aber eine verständige Ehefrau, man kann sich ja auch drehen, ein verständiger Ehemann, ist ein Geschenk vom Herrn. Und auch wenn sich im Moment in unserer Gesellschaft die Wertmaßstäbe Gottes diesbezüglich dramatisch am Verändern sind, so scheint trotzdem dieses Projekt Gottes, dieses Geschenk Gottes auf eindrückliche Weise in den Herzen der Menschen tief eingraviert zu sein. Nämlich als Wunsch. Und das bestätigen auch die neuesten Umfragen unter Jugendlichen. Die Umfragen bestätigen, dass 80-90% der Jugendlichen als Ideal angeben, sie möchten einmal einen Mann oder eine Frau heiraten. Interessant. Noch mehr, die meisten Jugendlichen geben an, sie möchten ihrem Ehepartner ein Leben lang treu bleiben. Ideal der Jugendlichen noch heute. Das zeigt also, trotz allen Umwälzungen, dieses Geschenk Gottes ist tief, scheint tief in die Herzen der Menschen eingraviert zu sein, als Wunsch. Und ebenfalls 80-90% der Jugendlichen geben an, dass sie gerne einmal eine Familie gründen wollen. Das ist tief vom Schöpfer in uns eingeprägt. Eine verständige Ehefrau ist ein Geschenk vom Herrn. Was heißt das? Das heißt zuerst einmal, dass vor allem junge Menschen, aber es gilt auch für alle anderen, sich in der Frage der Partnerwahl von Gott beschenken lassen. Das heißt, sich von Gott führen lassen. Ich war ja auch lange eigentlich noch Single. Ich habe erst kurz vor 30 dann entdeckt, dass man heiraten könnte oder die richtige Frau gefunden. Und ich mag mich erinnern, als ich noch Single war, habe ich irgendwann an einem Bibelseminar teilgenommen und da hat eine alte Missionarin, die selber das Leben lang Singlefrau war, aber eine erfahrene Missionarin, mich flüchtig kennengelernt an diesem Bibelseminar und dann sah sie sich veranlasst, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie Angst hatte. Sie hat meinen Eltern einen Brief geschrieben über mich. Und meine Mutter, ja, so war das typisch für meine Mutter, hat diesen Brief dann bewusst liegen gelassen im Wohnzimmer. Das hat sie manchmal gemacht. So gewisse Dinge hat sie bewusst liegen gelassen, dass ich das lese oder auch meine Geschwister das lesen. So lag dieser Brief rum und ich war da mal im Wohnzimmer und habe die Zeitschriften rumgeblättert und was sonst noch rumlag, sah ich diesen Brief und habe den gelesen. Da schreibt diese alte Single-Missionarin über mich. Den Satz habe ich mir gemerkt. Sie hat geschrieben, erst wenn die Klippen des Heiratens umfahren sind, kann man sagen, was aus einem Manne wird. Wow, das sagt eine Single-Frau aufgrund von ihrer langjährigen Erfahrung in der Mission. Das hat mich schon noch so bewegt, ein bisschen auch geärgert. Ja, man hat ja nicht gerne Nachhilfeunterricht, wenn man jung ist. Erst wenn die Klippen des Heiratens umfahren sind, kann man sagen, was aus einem Manne wird. Und unterdessen sind ja die Jahre vergangen. Wir haben in den Ferien Leute gesagt, oh, bist du grau geworden? Und ich habe unterdessen nicht wenige christliche Paare in die Ehe begleiten dürfen. Ich finde das etwas vom Schönsten, was man als Pastor tun kann. Es sind schon fast 70 Paare im Gesamten. Wir versuchen den Kontakt ein bisschen zu halten, es geht nicht zu allen gleich gut. Wir haben in den Ferien plötzlich, waren in einem Städtchen am Flanieren, plötzlich sehen wir wieder so ein Paar mit 4 Kindern und das 5. war im Bauch. Ah, euch haben wir doch auch mal getraut vor Jahren. Seht das Schönes. Ehen blühen zu sehen, Familie aufblühen zu sehen. Auf der anderen Seite habe ich all den Jahren auch immer wieder mit Christen Kontakt gehabt oder Gespräche geführt, deren Ehen schon nach wenigen Jahren zerbrochen ist. Ich sage das zum ersten Mal öffentlich. Ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt darf. Es gibt eine Sache, die ich in diesen Gesprächen immer wieder höre von Christen, ich rede jetzt von Christen, deren Ehen schon nach kurzer Zeit gescheitert ist oder zerbrochen ist, was mich bewegt. Ich habe kürzlich wieder so ein Gespräch geführt mit jemandem. Die Person hat das wieder geäußert. Die Person hat gesagt, eigentlich habe ich schon vor dem Hochzeitstag gespürt, dass unsere Ehe nicht funktionieren wird. Ich habe das praktisch bei allen, ich habe keine Statistik geführt, bei allen dasselbe gehört. Und das bewegt mich unglaublich. Eigentlich habe ich es tiefst im Innersten schon vor dem Hochzeitstag gespürt, dass es nicht funktionieren wird. Aber wir waren in unserer Beziehung schon so weit gegangen, wir konnten den Retourgang nicht mehr einschalten und wir haben gedacht, ja, wir werden das dann schon irgendwie hinkriegen. Was heißt das? Und deshalb bewegt mich das so. Das heißt mit anderen Worten, man hat die Partnerwahlfrage in die eigene Hand genommen. Man hat sich als Christ nicht von Gott führen lassen. Sonst würde man das nicht sagen. Ich habe schon vorher eigentlich gespürt, dass es eigentlich gar nicht funktionieren kann. Martin Luther hat vor 500 Jahren einmal gesagt, hör gut zu, ich habe viele Paare gesehen, die in so großer Brunst zusammengekommen sind, dass sie einander vor Liebe haben fressen wollen. Aber nach einem halben Jahr, da liefen sie wieder voneinander. Weil man die Frage der Partnerwahl in die eigene Hand genommen hat und sich nicht von Gott hat beschenken lassen. Monika und ich, wir waren ja auch relativ lange Single. Und dann habe ich, wie habe ich das gemacht? Ich hatte Angst, ihr einen mündlichen Heiratsantrag zu machen. Ich war ein bisschen feige. Ich habe das schriftlich gemacht. Und Monika, sie war ein bisschen überrascht. Sie hatte das ein bisschen bewegt. Und sie hat mir Ja gesagt, aus, wisst ihr, aus welchem Grund? Nicht, weil ich der tollste Mann bin, den es gibt. Das hat sie hoffentlich da, so müsste sie fragen, sie ist ja auch da. Das hat sie wahrscheinlich schon gespürt im Voraus, dass es nicht ist. Sie hat bestimmt, weil sie auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte, gewusst, es wird auch schwierige Zeiten geben. Aber es gab einen Punkt, das war ausschlaggebend, und der sagt sie mir immer wieder. Sie hat gesagt, ich habe im tiefsten, innersten gespürt, ich kann mich dich ein Leben lang mich dir anvertrauen. Das war der Punkt. Und das sah sie als Geschenk, als Gottes Führung. Ich muss nochmals Luther zitieren, was er dazu sagt. Ein wichtiger Punkt, für einige nicht mehr, aber für andere ist es ganz wichtig. Zuerst geht es darum, dass wir uns bei der wichtigen Frage der Partnerwahl von Gott beschenken lassen, wenn der Ehepaar ein Geschenk vom Herrn sein soll. Ich zitiere nochmals Martin Luther, der hat so viele Weisheit auf den Punkt gebracht. Allen, die heiraten wollen, das darf man, das wollen, ist mein Rat, dass sie nicht scherzen, wenn sie Frauen nehmen wollen, und suchet ja nicht mit ihnen verbunden zu werden nach den Lüsten des Fleisches und nach der Brunst, und jetzt kommt das Entscheidende, sondern betet, betet, betet. Ich habe das mehrmals erlebt, auch in all den Jahren, als ich Paare begleitet habe in die Ehe. Wir haben ein solches Paar auch in den Ferien getroffen. Beide haben relativ spät geheiratet und beide haben mir unabhängig voneinander als Seelsorger anvertraut in den langen Jahren, als sie Single waren. Warum klappt's bei mir denn nie? Man hat vielleicht eine Beziehung angefangen und gemerkt, das ist es nicht. Man hat nicht die Gewissheit bekommen, wie ich vorhin gesagt habe, diesem Mann oder dieser Frau könnte ich mich ein Leben lang anvertrauen. Nicht nur für ein paar Flitterwochen, sondern ein Leben lang. Warum klappt es denn bei mir nicht? Wir haben ein solches Paar kürzlich wieder angetroffen und nach Jahren hat es plötzlich, war es einfach klar. Jetzt ist das Geschenk vom Herrn da. Ich könnte euch mehrere solche Geschichten erzählen, dass es sich lohnt, zu warten auf dieses Geschenk. Dass es sich lohnt, diese Sache nicht in die eigene Hand zu nehmen. Oder wie es Luther sagt, fleischlich zu sein. Sondern bete, bete, bete. Und Gott erhört. Also, eine verständige Ehefrau ist ein Geschenk vom Herrn. Ich sage es noch einmal, zuerst geht es darum, dass ich in der Frage der Partnerwahl mich von Gott beschenken, das heißt führen lasse. Das kann fatale Folgen haben, wenn wir das nicht tun. Deshalb kann man das jungen Leuten nicht genug deutlich sagen. Prüfe sich, haben die Alten gesagt, wer sich ewig bindet. Und was die Alten gesagt haben, war auch nicht immer nur schlecht, hat Richard Krise einmal gesagt. Aber jetzt geht es darum, eine verständige Ehefrau ist ein Geschenk vom Herrn. Jetzt geht es darum, dass ich das Geschenk auch annehme vom Herrn. Martin Luther schrieb nach 8 Tagen nach seiner Eheschließung an einen Freund, ich zitiere, ich empfinde nicht hitzige Liebe oder Leidenschaft für meine Frau, aber ich habe sie sehr gern. Nach 8 Tagen. Also war der Motor erst so im Fahrt, langsam in Fahrt kommen. Und später schreibt er schon ein bisschen anders. Er schreibt, ich wollte meine Käthe nicht gegen Frankreich und nicht um Venedig hergeben. Erstens, hört gut zu, weil Gott sie mir geschenkt hat. Und zweitens, weil ich oft erfahre, dass andere Frauen mehr Fehler haben als meine Käthe. Noch nicht fertig, obwohl sie auch einige hat. Aber ihnen, diesen Fehlern, stehen viele große Tugenden entgegen. Martin Luther wäre nämlich verhungert, wenn er diese Käthe nicht gehabt hätte. Die haben den alten Haushalt mit diesen vielen Gästen jeden Tag hat sie gemanagt und geschaut, dass das Geschäft läuft und das Geld reinkommt, sonst wäre der arme Herr Doktor verhungert. Und das hat Gott gewusst in seiner weisen Vorsorge. Ich sage es noch einmal, eine verständige Ehefrau, können wir auch für den Mann nehmen, ist ein Geschenk vom Herrn. Und es geht darum, dass ich jetzt ein Leben lang mich wundere und darüber staune, was im Geschenk des Partners alles drin ist. Wie viele Überraschungen. Das macht ja eine Ehe wirklich spannend. Wie wertvoll der Inhalt ist. Am Anfang einer Beziehung bin ich vor allem begeistert von der Verpackung. Von der Karosserie, vom Äußeren. Schöne blaue Augen, oh. Schlanke Beine, oh, die tolle Frisur. Ja, was ist denn, wenn nach 30 Jahren die tolle Frisur eine Glatze weichen muss? Joshua Harris, der gute Jugendbücher geschrieben hat, der hat den jugendlichen Frauen jeweils gesagt, wenn ihr in Ohnmacht fällt ab dem tollen Aussehen, der tollen Frisur eines Mannes und den Verstand verlieren wollt, dann denkt immer darüber nach, wie sieht der wohl in 40 Jahren aus? Heute noch eine tolle Frisur mit Schleder in einem Kilo vielleicht und nach 40 Jahren eine Glatze. Ich kenne eine Frau, die hat mal gesagt, ich finde nicht so schlimm, dass mein Mann heute eine Glatze hat. Was ich schlimmer finde, dass er noch Freude daran hat. Aber sie freut sich am Inhalt. Und das ist Gottes Plan, ein Geschenk, dass ich staune, dass diesem Geschenk alles drin ist, das mir Gott gemacht hat. Das ist Gottes Idee von der Ehe, dass wir immer mehr in Staunen kommen, wie wertvoll der Inhalt ist. Wir haben ein schönes Beispiel in der Bibel von Isaac und Rebekka. Die war ja umwerfend schön, diese Rebekka, was die Bibel uns beschreibt. Interessant, dass Gott das nicht verschweigt, die Äußerlichkeiten. Aber was heißt es von ihnen, als sie geheiratet hat? Natürlich ein bisschen speziell. Es heißt ganz schlicht, er, der Isaac, gewann sie lieb. Also der Hochzeitstag war nicht der schönste Tag im Leben von Isaac und Rebekka. Einer hat mal gesagt, es ist ein Armutszeugnis, wenn wir das sagen. Hochzeitstag ist der schönste Tag im Leben. Sondern es war der Start in eine erfüllende Ehe. Ich sage noch einmal, es ist Gottes Idee, dass ich immer mehr in Staune komme, wie wertvoll dieses Geschenk vom Ehepartner ist. Und dass ich mich selber immer wieder neu als Geschenk auch hingebe, dem Ehepartner, mit Hingabe und mit Verbindlichkeit. Jetzt komme ich noch weiter darauf ein, dass Gottes Plan für die Ehe eine Dreiecksbeziehung ist. Denn eine Beziehung, die nur auf der horizontalen Ebene basiert, also zwischen Mann und Frau, das ist eine Beziehung, die immer eigentlich ein bisschen überfordert ist. Da stehen so viele gegenseitige Erwartungen und Forderungen einander gegenüber. Und es ist eine realistische Tatsache, und Gott weiß das, dass die menschliche Liebe allein zu zerbrechlich ist, dass sie ein Leben lang allen Stürmen des Lebens trotzen könnte. Und zudem ist es auch realistisch zu sagen, dass kein Partner in dieser Welt mir so viel Liebe, so viel Geborgenheit, so viel Zuneigung geben kann, wie ich eigentlich brauche. Nur Gott ist es, der unseren Liebestank bis oben und bleibend gefüllt füllen kann. Deshalb haben die Alten gesagt, und das war eben nicht falsch, heirate nicht, um glücklich zu werden, sondern werde glücklich und heirate. Weil es ein Trugschluss ist. Kein Partner kann mir so viel Liebe geben, wie ich brauche. Ich brauche so viel Liebe. Ich bin doch überfordert. Ich war mal an einer Trauung meiner theologischen Lehrer, den ich hoch achtete. Der hat eine schöne Predigt über die Liebe gehalten. Und plötzlich sagte, ich sehe den jetzt noch da vorne stehen, hinter dem schönen Bucke, sagte, ich bin 35 Jahre verheiratet. Und meine Erfahrung ist, von der Jacqueline, sagt er, da kommt einfach zu wenig Liebe. Immer noch. Da kommt immer noch zu wenig. Da hat natürlich dann gesagt, umgekehrt ist es auch der Fall. Einige Leute haben lang geguckt. Ja, das ist realistisch. Und glücklich wird deine Ehe eigentlich erst, wenn wir es einmal realistisch einschätzen. Und gerade deshalb ist die Ehe nach Gottes Plan eine Dreiecksbeziehung. Wir hatten beim letzten Ehetag der FEG Schweiz das Glück, dass wir Dr. Manfred Engeli noch einladen konnten als Hauptreferent. Er ist ja schon über 70, langjähriger Eheberater. Und er hat unter anderem diesen Satz geprägt, ich habe das noch nie gehört. Er hat gesagt, Ehe ist von Gottes Seite her nachlaufende Gnade Gottes. Wir kennen das Gegenteil, die vorlaufende Gnade Gottes, ein theologischer Begriff seit Augustin. Und er hat gesagt, Ehe ist nachlaufende Gnade Gottes. Was meint er damit? In jeder Ehe gibt es Phasen, wie ihr schon auf dem Bild seht, wo manchmal dicker Nebel aufzieht zwischen mir und meiner Frau. Wo wir einander einfach nicht mehr sehen oder gar nicht mehr richtig wahrnehmen. In jeder Ehe gibt es Phasen, wo die Beziehung zwischen mir und meinem Ehepartner wie blockiert ist, wo es Konflikte gibt. Und gerade dann, das sieht man auf dieser Grafik schön, ist Gott trotzdem drin in der Ehe. Das gilt übrigens auch für Nichtchristen. Gott ist drin in der Ehe mit nachlaufender Gnade. Das heißt, Gott wartet, bis wir uns ihm zuwenden. Gott wartet, dass wir uns von ihm helfen lassen. Gott greift nicht ein mit Gewalt in eine Ehe. Deshalb nachlaufende Gnade. Er läuft uns immer nach und wartet, bis wir unsere Ehebeziehung oder vielleicht eben auch unsere Konflikte eben über ihn klären. Generell, aber besonders auch dann, wenn Konflikte, wenn Blockaden da sind. Und als Christ haben wir dieses schöne Vorrecht, dass wir mit Gott darüber reden können, wenn es Konflikte gibt, die wir nicht lösen können, wenn es da Blockaden gibt. Aber ich wage zu behaupten, auch in der frömmsten Ehe gibt es Momente, wo das nicht mehr funktioniert. Auch in der frömmsten Ehe gibt es Phasen, wo hier diese Verbindung einfach blockiert bleibt. Ja, was sollen wir dann tun? Was sollen wir da tun? Es gibt eine wunderbare Möglichkeit. Gerlinde Scheunemann hat es mal so formuliert, es gibt die Möglichkeit vom goldenen Telefon zum Chef meines Ehepartners. Wenn diese Verbindung blockiert ist, dann ist diese immer offen. Das goldene Telefon zum Chef meines Ehepartners. Dass wir sagen, Jesus, bitte mach du es ihm klar. Jesus, hilf, dass sie es endlich begreift. Jesus, hilf, dass sie sich ändert. Und was sagt Jesus im Bild ausgedrückt am Ende der Leitung? Er sagt, das will ich tun, aber zuerst möchte ich, dass du dich änderst. So heißt es weiter. Aber diese Verbindung, die ist immer, immer offen. Und deshalb ist Gottes Plan für die Ehe immer eine Dreiecksbeziehung. Auch bei uns zwischen Monika und mir ist das so. Also ich könnte euch einige Beispiele erzählen. Immer wieder geschieht das. Wir essen meistens Frühstück, das Vorteil als Pastor. Ich kann mit meiner Frau frühstücken. Ich hoffe, ihr seid nicht neidisch. Das ist ein Privileg, das wir haben. Wir essen meistens zusammen Frühstück. Und dann gibt es manchmal so Diskussionen und die werden manchmal auch heftig. Und wir sind uns nicht so einig. Und ich sage dann aber irgendwann, ich muss jetzt arbeiten gehen. Und es ist so eine gewisse Spannung und ich gehe zum Arbeiten. Und ich habe schon oft erlebt, wo ich nach Hause komme, denke ich, oh, wie geht's weiter? Und Monika ist ganz entspannt. Wisst ihr warum? Weil sich die Sache, es können auch kleine Dinge sein, weil sich die Sache unterdessen hier darüber geklärt haben. Und deshalb ist Ehe nach Gottes Plan eine Dreiecksbeziehung. Ich komme zum Schluss und möchte abschließen mit einem wunderschönen Zitat noch einmal von Martin Luther. Das dürft ihr euch zum Abschluss noch auf der Zunge zergehen lassen. Wo Martin Luther sagt, die höchste Gnade Gottes ist es, wenn in der Ehe die Liebe dauerhaft blüht. Und dann erklärt er das noch weiter, die erste Liebe, oder man könnte sagen auch die Verliebtheit, die ist feurig, eine trunkene Liebe, beschreibt er das. Wenn wir aber die Trunkenheit ausgeschlafen haben, dann bleibt den Frommen die echte Eheliebe. Ist das nicht schön ausgedrückt? Das will etwas von dem sagen, dass Ehe nachlaufende Gnade Gottes ist. Wenn wir im Kontakt mit ihm bleiben, ich lese es nochmals, die höchste Gnade Gottes ist es, wenn in der Ehe die Liebe dauerhaft blüht, und das ist möglich. Die erste Liebe, die ist feurig wie eine betrunkene Liebe, wenn wir aber diese Betrunkenheit ausgeschlafen haben, dann bleibt den Frommen die echte Eheliebe. Amen. Ja, jetzt bin ich erst im Drittel, was ich vorbereitet habe, aber ich möchte schließen. Ich werde ein andermal weiterfahren, vielleicht das nächste Jahr noch die zweite Stelle, wollen wir uns zu uns reden lassen. Aber jetzt möchte ich gerne noch mit uns beten, darf ich euch bitten, dazu aufzustehen. Danke, allmächtiger Gott, unser Schöpfer, aber in Jesus auch unser lieber Vater. Danke, dass du so wunderbare Ordnungen geschaffen hast, in jeder Hinsicht. In Bezug auf das Zusammenleben zwischen Geschlechtern, aber auch in anderen Bereichen. Danke, dass deine Ordnungen hilfreich sind, dass deine Ordnungen uns schützen, dass wir in deinen Ordnungen wohl uns fühlen können. Danke auch, dass wir mit deinen Ordnungen dich ehren können und dass wir in deinen Ordnungen unser Menschsein gesund nach deinem Willen entfalten können. Ja, du bist ein Vater voll Weisheit, ein Vater auch voll Weitsicht und Güte. Und danke, Vater, dass du diese Güte, deine Güte bewiesen hast, indem du deinen heißgeliebten Sohn Jesus dahingegeben hast für uns am Kreuz. Damit wir echt leben können, damit wir bei dir aufatmen können, damit wir eine ganz persönliche Beziehung zu dir haben können. Ich danke dir auch, Vater im Himmel, dass du die Gemeinde lieb hast und dass wir uns deshalb dir anvertrauen dürfen, auch in der nächsten Woche. Führ uns, leite uns, beschenk uns. Und wir beten auch besonders für die Schwachen in der Gemeinde, die nicht da sind. Für die Angefochtenen, für die Trauernden, auch für diejenigen, die noch oder in die Ferien gegangen sind, dass du sie deine Gegenwart ganz real erleben und spüren lässt. Amen.